Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen zu Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, ein intensiver Wahlkampf liegt hinter uns. Deutschland hat gewählt und das will ich heute zum Anlass nehmen, der Frage nachzugehen, welche Herausforderungen warten eigentlich auf eine neue Bundesregierung? Welche Herausforderungen warten auf uns als Gesellschaft insgesamt? Und was muss vor allem angegangen werden? Das ist wichtig auch für uns als Landesregierung. Das ist wichtig für Baden-Württemberg, einen wichtigen zentralen Wirtschafts- und Industriestandort in Europa. Und um das zu diskutieren, habe ich mir einen ganz spannenden Gast eingeladen, der sich nämlich sehr, sehr gut in der Wirtschaft auskennt und vor allem auch viele tiefe Einblicke in Unternehmen hat. Er ist der Vorstandsvorsitzende unserer Landesbank Baden-Württemberg, kurz der LBBW. Herzlich willkommen, Rainer Neske.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein, Herr Dr. Bayerz.
Herr Neske, Transparenz ist immer wichtig. Kurzer Disclaimer vorab. Das Land Baden-Württemberg, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ist neben der Stadt Stuttgart und der Sparkasse Anteilseigner an der LBBW. Und deshalb sitze ich ja auch qua Amt als Aufsichtsrat bei Ihnen in der Landesbank. Normalerweise haben wir als Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender miteinander zu tun. Aber heute bin ich natürlich in der Rolle des Finanzministers. Und es war einfach wichtig, diesen Transparenzhinweis auch an die Hörerinnen und Hörer zu geben. Und will mit Ihnen direkt einsteigen, Herr Neske, denn schon vor der Wahl hat sich ja gezeigt, was die wahrscheinlich wirklich größte Herausforderung für eine neue Bundesregierung ist. Wir werden künftig offenkundig ohne unseren wichtigsten Verbündeten, die Vereinigten Staaten, auskommen müssen. Ganz offenkundig wendet sich der neue Präsident Trump und seine Administration von Europa ab, vielleicht sogar von der NATO, wer weiß. Und die Folgen, die sind natürlich dramatisch. Und Sie kennen die USA gut, die Landesbank hat ja auch eine Niederlassung in New York. Sie haben tiefen Einblick auch in das Land, nicht nur in die Unternehmen, auch in die Politik. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie schauen Sie auf diese aktuellen Entwicklungen?
Ja, wir befinden uns jetzt sicherlich in einer ganz neuen Realität. Ich glaube, das Nachkriegsdeutschland ist in einer neuen Realität angekommen. Das kann man sehr gut an der veränderten Rolle, die USA in Europa spielen wollen, abschätzen. Aber es sind auch noch andere Themen. Es ist das Exportmodell Deutschland, was so nicht mehr funktionieren wird. Es ist die Forderung der Amerikaner, dass die Deutschen, dass die Europäer einen fairen Beitrag zu ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeit bringen müssen. Und es bedeutet auch, dass wir uns in Deutschland mit einem neuen Selbstverständnis von uns selber und unserer Rolle in einem Europa auseinandersetzen müssen. Insofern eine deutlich neue Realität. Die Zeitenwende ist in dem Sinne vorbei. Wir sind jetzt in dieser neuen Realität und mit der gilt es, sich auseinanderzusetzen.
Wenn wir auf die Gesamtsituation schauen, orientiere ich mich immer sehr stark an den 4 Ds, der Demografie, der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und der Deglobalisierung, die ja ein, Sie haben es gesagt, Exportland wie Deutschland, übrigens ein Exportland wie Baden-Württemberg ganz besonders sehr empfindlich trifft. Und wir müssen uns auf massive Veränderungen einstellen. Darauf muss natürlich die Politik reagieren. Verteidigung ist sicherlich das dringlichste und wichtigste Thema auf der Tagesordnung, das eigentlich keinen Aufschub verdient hat. Ich stelle mir aber auch so ein bisschen die Frage, wo liegen eigentlich die Chancen in dieser Situation? Denn einfach nur die Mundwinkel hängen zu lassen und zu sagen, die Welt ist so schlimm geworden, das ist ja das eine, aber um dort auch wieder unternehmerisch herauszukommen, neue Geschäftsmodelle, neue Kraft für Wettbewerbsfähigkeit zu sammeln, stecken ja in solchen Themen wohlmöglich auch immer mal wieder Chancen. Und ich glaube, Sie auch als Banker gucken sich natürlich immer Risiken, aber auch ganz gezielt Chancen an. Sehen Sie die in dieser aktuellen Lage? Und wenn ja, wo?
Ja, die sehe ich natürlich absolut. Und in der Tat beschäftigen wir uns sehr stark mit dem, von dem wir Abschied nehmen müssen. Ich habe gerade eben 3, 4 Punkte genannt. Und gleichzeitig liegt eine neue Zukunft vor uns. Das Leben geht weiter und da sind neue Chancen. Wo sehe ich die? Zum einen, gerade auch in Baden-Württemberg, natürlich im Mittelstand. Die Unternehmen haben sich flächendeckend auf den Weg gemacht, sich in dieser neuen Realität neu darzustellen. Da sind einmal die Tatsachen, dass wir ganz eindeutig sehen, dass Wertschöpfungsketten sich verlagern. Dass ich aus Deutschland heraus produziere und exportiere, ist nicht nur wegen der Zollpolitik, sondern auch wegen anderer Themen. Denken Sie nur an die Frage der Resilienz, die wir in Corona erlebt haben. Das sind neue Realitäten. Hier sind die Unternehmen unterwegs. Das zweite ist, wir wissen, egal ob es die Klimakrise ist ob es Verteidigungspolitik ist, ob es unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Baden-Württemberg und in Deutschland ist. Es wird um Produktivität und um Innovation gehen. Innovation bedeutet, dass wir Erfindergeist brauchen. Und last but not least, bei all dem, was jetzt in den USA passiert, wir sollten die Klimakrise nicht aus dem Auge verlieren. Auch die Klimakrise, auch das Drama um CO2 wird nur über Technologie, Innovation und entsprechende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu lösen sein. Da gibt es eine Menge von Chancen und ich sehe viele Unternehmen, die sich da wirklich gut unterwegs gemacht haben oder auf den Weg gemacht haben.
Lassen Sie uns gerne durch die Themen, die Sie aufgezeigt haben, mal Stück für Stück ein bisschen durchgehen und auch tiefer einsteigen. Sie haben es eben sehr schön gesagt. Ich glaube, das, was Deutschland, was vor allem Baden-Württemberg ja immer stark und groß gemacht hat, war der Erfindergeist. Dafür steht ja quasi symbolisch Bertha Benz und ihre historische Fahrt und die Erfindung des Automobils, Benz und Daimler, die Pioniere des Automobils. Aber wir sehen, dass es kein Garant dafür gibt, dass wenn man die Technologien von gestern erfunden hat, auch die Technologien von morgen automatisch dominiert. Und deswegen sagen Sie ja bewusst Zukunftstechnologien. Ich denke da an künstliche Intelligenz, an Quantentechnologie, an Biotech im ganzen Energiebereich, angesichts von Wasserstoff und dergleichen tut sich unheimlich viel auf. Ein Thema, was jüngst nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat, mit dem wir uns ein bisschen schwer tun, ist das ganze Thema Verteidigung, Verteidigungssicherheit, Sicherheitsarchitektur oder einfach gesagt der Rüstungsindustrie. Auch da ist Baden-Württemberg ja insgesamt sehr stark aufgestellt. Jetzt ist es immer ein gefährliches Thema, weil es ein bisschen zynisch wirkt, da über die wirtschaftlichen Chancen zu sprechen. Aber wir müssen ja auch der Realität ins Auge blicken. Europa und Deutschland speziell werden mehr in ihre Verteidigung investieren müssen. Wie man das finanziert, können wir vielleicht später noch ein bisschen vertiefen. Da gibt's ja gerade auch spannende politische Diskussionen. Aber wenn wir das schon machen, wenn Europa aufrüstet und mehr in Verteidigung investiert, stellt sich ja schon auch die berechtigte Frage, stecken da auch Chancen, und zwar ökonomische wie technologische Chancen drin? Denn wenn man zum Beispiel in die USA schaut, das ganze Silicon Valley ist ja quasi auch damals eine militärische Erfindung gewesen. Sehr viel Geld, was in das Pentagon oder in den Bereich der NASA gesteckt wurde für militärische Forschung. Da gab es dann auch zivile Innovationen, die genutzt wurden vom Internet über GPS-Satelliten. Bis hin zu Nylonstrümpfen habe ich mal erfunden, wurden in dem Kontext erfunden. Also jede Menge auch technologische bahnbrechende Erfindungen. Ist das auch etwas, was wir in Europa, speziell auch in Baden-Württemberg, vielleicht stärker in den Fokus nehmen? Und wie schauen Sie da auch auf Banker drauf? Weil Sie da sicherlich auch mit Unternehmen zu tun haben, die vielleicht im militärischen wie im zivilen Bereich mit diesen Themen zu tun haben. Das ist ja schon kein ganz einfaches, aber durchaus ein Thema, was gerade an Dynamik eindeutig bekommt.
Ja, das ist in der Tat so. Und natürlich spielt ein Verteidigungssektor in einem Land, gucken Sie in die USA, und Sie haben einige Beispiele genannt, in zweifacher Hinsicht eine Rolle. Sie hat erstmal einen Defense-Ansatz im Sinne von, es ist eine Versicherungspolice gegen Aggressoren. Wir haben geglaubt, dass wir das in Europa nicht mehr brauchen. Wir haben gelernt, schmerzhaft, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Insofern ist, glaube ich, ist jetzt ein breiter Konsens, dass wir in diesem Bereich investieren müssen. Das gilt für Baden-Württemberg, das gilt aber vor allen Dingen für Europa insgesamt. Ich glaube, die Fachleute sind sich auch einig, wir brauchen eine koordinierte Investitionsstrategie in die Industrie in ganz Europa. Das hat Resilienzgründe im Sinne der weniger Abhängigkeit von den USA, aber es hat ganz harte ökonomische Gründe, dass wir nämlich möglichst versuchen, Parallelerfindungen zu vermeiden. Also wir brauchen eine europäische Verteidigungsstrategie, auf die Wirtschaft sich mittelfristig einstellen kann. Weil wir reden hier von großen Zyklen. Hier müssen Produktionskapazitäten gebaut werden. Hier muss langfristig immer wieder in Forschung investiert werden. Das braucht kein hektisches Rein und Raus, sondern definitiv einen langfristigen Rahmen. Innerhalb dessen ist natürlich die Transformation von Investitionen in Forschung. Und da werden wir noch eine Diskussion haben, wie stellen sich unsere Hochschulen dazu? Da denken Sie an die Diskussion in den letzten Jahren dazu, die durchaus sehr, sehr kritisch war. Wie ist diese Investition in die Forschung dann am Ende auch zivil nutzbar. Diese Transformation funktioniert historisch eigentlich immer sehr, sehr gut, weil dieses Produkt dann natürlich in der Technologie nutzbar ist. Wir beide nutzen das Internet jeden Tag. Es ist am Ende ein Abfallprodukt der militärischen Kommunikation gewesen. Und viele dieser Dinge lassen sich beliebig fortsetzen. Insofern ist auch wieder ein realwirtschaftlicher Innovationsschub durch diese Investitionen zu erwarten. Ein dritter Aspekt liegt natürlich auch in der Transformation von Produktionskapazitäten. Wenn wir weniger Autos bauen und dafür andere militärische Güter produzieren, haben sie natürlich dort auch Möglichkeit, dass Wirtschaft sich neu ausrichtet und dadurch natürlich auch Transformationsthemen, denken Sie an Arbeitsplätze, damit unterstützt werden. Also insgesamt neben der moralischen und auch der Frage, wie wir unseren Frieden sichern, politischen Dimension, gibt es hier gute wirtschaftlich Seiteneffekte.
Herr Neske, lassen Sie uns noch einmal kurz über die USA sprechen, bevor wir dann auf das eigene Land und auf die Aufgaben einer neuen Bundesregierung, die sich gerade sucht und dann hoffentlich auch findet, sprechen. Jetzt hat Donald Trump noch einmal das bekräftigt, womit sowieso schon immer alle gerechnet haben, auch wenn noch nichts sehr Konkretes auf dem Tisch liegt. Er hat gesagt, Europa wird mit weiteren Zöllen konfrontiert werden. Er hat da wieder einmal vor allem die Autoindustrie ja in den Blick genommen. Das zeigt ja, dass wir uns sehr, sehr, sehr real mit so einem Szenario in den nächsten Wochen beschäftigen werden, dass neue Zölle nicht nur gegenüber Mexiko und Kanada, sondern auch gegenüber der Europäischen Union zumindest mal ins Schaufenster gestellt werden. Und ich glaube, nach der ersten Trump-Präsidentschaft müssen wir diese Warnungen, Drohungen schon sehr ernst nehmen. Jetzt wissen Sie und ich, dass Zölle erst einmal die heimische Bevölkerung, die ja höhere Preise bezahlen muss, besonders trifft. Aber das Argument scheint ja nicht sonderlich Anklang zu finden. Insofern glaube ich, ist es einfach seriös, sich auf so ein Szenario wirklich vorzubereiten. Bevor wir drüber spekulieren, ob und wie man darauf politisch reagieren sollte, wollte ich Sie erstmal fragen, als jemand, der einfach Märkte sehr gut kennt, was hat denn sowas für Auswirkungen? Ich habe nämlich nochmal die Statistik nachgeschaut. Von den Exporten, die aus Deutschland in die Vereinigten Staaten gehen, unserer wichtigste Handelspartner, geht jedes vierte Produkt kommt aus Baden-Württemberg. Also jedes vierte Produkt des Exports kommt aus dem Ländle und geht in die USA. Das würde uns doch unheimlich empfindlich treffen, oder?
Ja, es trifft uns auf jeden Fall. Es trifft uns, es trifft die Unternehmen. Und wir wissen beide, deswegen braucht man das nicht diskutieren, dass es volkswirtschaftlich niemals gut ausgehen kann. Eine Zollpolitik, dass der Abkehr vom freien Dienstleistungs- und Warenverkehr ist volkswirtschaftlich gesehen eine Lose-Lose-Position. Es hilft nur nichts, wenn ein ganz wesentlicher Spieler dieses Instrument jetzt deutlich stärker nutzt. Man kann zumindest sagen, er ist dort berechenbar. Das ist in dem Sinne absehbar. Und dann ist die Frage, wie man darauf reagiert. Ja, wir werden dadurch getroffen werden und jedes Land und auch jedes Unternehmen muss darauf reagieren. Und dort gibt es sehr, sehr unterschiedliche Grundvoraussetzungen in der Wirtschaft und auch in der baden-württembergischen Wirtschaft. Das eine Thema ist, die Unternehmen, die schon internationale Produktionskapazitäten haben, müssen anfangen, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir sprechen hier ganz klar von Produktionsverlagerungen, die ökonomisch anders nicht auffangbar sind, weil wir reden ja hier nicht von Peanuts-Zöllen. Das zweite ist, Unternehmen, die das nicht haben, und aber auch die Unternehmen, die diese Produktionskapazitäten haben, alle bekommen einen Zusatzdruck auf Effizienz. Und dann spielen Arbeitskosten, Energiekosten, Bürokratiekosten natürlich eine ganz wesentliche Komponente. Eine dritte Komponente, die ein Stück weit erleichternd ist, auf der Währungsseite reagieren die Währungen genau andersherum. Der Dollar steigt im Moment. Das heißt, für Europa werden die Exporte günstiger, wettbewerbsfähiger. Das heißt, ein Teil der Zölle wird über Währungsgewinne supportet, aber nur ein Teil. Das heißt, jeder muss reagieren, sehr differenziert. Entscheidend wird aber erstmal sein, und da geht es weniger um Deutschland als um Europa, wie reagiert Europa auf diese Zollpolitik?
Ja, das ist die gute Frage. Ich habe neulich ein Interview, ich glaube in der Wochenzeitung Die Zeit gelesen mit Jean-Claude Trichet. Nein, nicht mit Jean-Claude Trichet, mit Jean-Claude Juncker, dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, der damals mit Donald Trump genau schon mal in so einer Situation war und verhandelt hat und diesen Handelsstreit ja zumindest deutlich abgemildert hat. War schon nochmal interessant, wie er seine Gedanken, seine Erfahrungen, auch seine Empfehlungen gegenüber heute geteilt hat. Und es ist natürlich klar, dass Europa, ich darf das mal so salopp sagen, wenn es nicht am Ende auf der Speisekarte stehen möchte, um zwischen den beiden Polen, der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten irgendwo zerrieben zu werden, sondern ernst genommen werden möchte, muss es natürlich reagieren. Die Frage ist, wie macht man das klug? Wie macht man es gezielt? Sie sagen differenziert. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Ohne aber einen Handelsstreit vom Zaun zu brechen, der am Ende in einer Spirale endet und vielleicht sogar zu einem Handels- oder sogar Währungskrieg irgendwie ausartet. Wie schauen Sie da drauf? Wie muss man mit so einer Situation umgehen? Denn zu reagieren heißt ja weiter Protektionismus voranzutreiben. Und das ist ja eigentlich nicht gut im Sinne von freien Märkten und freiem Handel. Andererseits steht man ja auch unter politischem Zugzwang, denn nicht zu reagieren heißt, ihr könnt eigentlich machen mit uns, was ihr wollt. Und das passt ja auch nicht in die Zeit, oder?
Ja, ich sehe das genauso und das bedeutet differenziert und klug zu handeln. Nicht handeln ist keine Alternative. Es hilft nichts, dass man der letzte Vertreter eines freien Welthandels ist, der insgesamt in der Welt ja zu unglaublichem Wohlstand, gerade in der dritten Welt, in Schwellenländern geführt hat. Wir werden uns und müssen uns dieser Realität stellen und wir müssen uns selbstbewusst stellen, aber mit ruhiger Hand. Wir hatten vor einigen Monaten ja schon die Diskussion gegenüber China. Denken Sie an das Thema Autozölle. Ich fand, die EU hat sehr gut reagiert. Sie hat Signale klar gesetzt. Sie hat differenziert gesetzt. Und darum geht es, selbstbewusst Signale klar zu setzen, aber genau unter der Eskalationsschwelle zu bleiben, sodass ein Lernprozess über die Zeit einsetzt. Denn am Ende wird man über einen Deal reden. Und an der Stelle, glaube ich, muss man selbstbewusst unser Thema auch vertreten. Wir sind ein großer Markt und auch wenn Europa im Moment nicht in der Pole-Position ist, es gibt keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen. Die Chinesen werden Europa jetzt anders wahrnehmen, weil sie natürlich durch die Zollkriege mit den USA auch Europa natürlich wieder ein interessantes Thema sein sind. Deswegen muss es nicht schlecht für uns ausgehen, auch wenn insgesamt die Situation schwierig ist. Schwierig wird es sein, in Europa einen Konsens zu finden, weil die Industriestrukturen in Europa sehr unterschiedlich sind. Die Amerikaner werden sehr gezielt und sehr differenziert versuchen, einen Keil in Europa hineinzutreiben. Wir werden alle miteinander Kompromisse machen müssen, die Deutschen. Aber auch wir Deutschen müssen von anderen Ländern in Europa den Tribut fordern, den wir alle bringen müssen, damit Europa zusammenbleibt und in diesem Zollstreit geschlossen aufgeht. Zerteilung von Europa wäre am Ende das Ende des wirtschaftlichen Raums Europa.
Klare Aussage, dem will ich auch explizit beipflichten, wenn man sich aufgrund von nationalen Interessen, die immer ein bisschen anders gelagert sind, aber sich da auseinander dividieren lässt und Herr Macron, Frau Meloni und recht wahrscheinlich ein möglicher Bundeskanzler Scholz in Zukunft jeder sein eigenes Ding macht. Ich glaube, auch dann wird man nicht ernst genommen. Deswegen muss Europa mit einer Stimme sprechen. Und Sie haben gesagt, selbstbewusst auftreten. Da ist mir noch mal ein einfach Beispiel, was auch Baden-Württemberg betrifft, deutlich geworden, weil ich ein bisschen was über die Medizintechnikindustrie gelesen habe. Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft insgesamt ist ja mittlerweile noch ein noch größerer Markt in Baden-Württemberg als die Autoindustrie geworden, zum Glück. Dass wir uns auf mehrere Standbeine da aufgestellt haben. Und mir war es gar nicht so bewusst, in den USA gibt es gar keinen so tiefen Markt für genau diese Medizintechnikangebote. Das heißt, wenn zum Beispiel auf solche Produkte Zölle erhoben würden, dann können die USA gar nicht so schnell eigene Kapazitäten in dem Bereich aufbauen. Und das heißt, für den Patienten, der, um es mal sehr einfach zu sagen, auf dem OP-Tisch in Louisiana liegt, für den wird die Gesundheitskosten in sowieso einem privatisierten System noch mal teurer. Das kann ja nicht im Interesse eines US-Staatsbürgers sein. Und ich glaube, da immer mal wieder freundlich und sehr deutlich drauf zu verweisen, dass wir da auch Stärken haben, das ist, glaube ich, wichtig, sowas dann in solche Gespräche und Verhandlungen mit einzubringen. Herr Neske, lassen Sie uns auf die andere Seite zurück des großen Teichs springen, aufs eigene Land blicken. Sie haben ja ein bisschen eben schon auch die Herausforderungen beschrieben, Produktivität, Energiekosten, Arbeitsanreize, Steuersystem. Manchmal hat man ja den Eindruck, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll aufgrund der großen Aufgaben, die wir ja vor uns haben. Wenn ich mal die wirtschaftspolitische Herausforderung, die wir haben, wirklich auf ein Wort präzisieren und fokussieren würde, dann ist es wirklich das Thema Produktivität. Es gibt von dem US-Ökonomen Paul Krugman ein schönes Zitat, der sagt, Productivity isn't everything, but in the long run it's almost everything. Langfristig ist Produktivität eigentlich alles, weil es viel aussagt über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da sehen wir, dass Deutschland im Vergleich zu vielen Ländern, vorneweg den USA, aber nehmen wir auch die Schweiz und auch durchaus das ein oder andere europäische Land, an Produktivität einfach eingebüßt hat. Und wir haben ja quasi seit dem Jahr 2018 oder 2019 eine stagnierende Wirtschaft. Wir hatten Sondereffekte mit der Pandemie. Wir hatten einen Sondereffekt mit dem russischen Angriffskrieg und der kurzen Energiekrise in dem Land und sehr hoher Inflation. Aber im Grunde haben wir, wenn wir das mal ausblenden, eine stagnierende, eine nicht wachsende Wirtschaft und vor allem eine nicht stagnierende Produktivität. Das ist ja eigentlich Gift für die Entwicklung einer exportorientierten Volkswirtschaft. Woran liegt das und wie kommen wir da raus?
Ja, erstmal glaube ich, die Vielzahl von Themen, die Sie gerade aufgezählt haben, zeigen, dass wir in einer äußerst schwierigen Situation sind. Nämlich die Frage, wo fängt man eigentlich an? Und deswegen muss man unbedingt einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, was sind eigentlich die Basis und die Grundlagen für das, wie wir in Zukunft vorangehen wollen? Das allererste ist natürlich Produktivität, aber dahinter steht eigentlich, egal von welcher wirklichen Megakrise wir reden, ob es die Bekämpfung des Klimas ist, ob es die Frage unserer sozialen Sicherheit ist in Deutschland, die Frage des sozialen Konsens ist, die Fragen der Verteilungsthemen, die Frage der nachhaltigen Sicherung der Zukunft unserer Kinder in einer Weltwirtschaft, wo Deutschland in sehr, sehr schwieriger Ausgangslage ist. Alles führt am Ende darauf zurück, dass wir eine starke Wirtschaft brauchen. Und diese Wirtschaft geht jetzt in das dritte Rezessionsjahr. Das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben und das ist ein absolutes Alarmzeichen. Das zweite ist, dass diese gesunde Wirtschaft eigentlich ein Primat braucht jetzt. Und das gilt auch Richtung den anstehenden Koalitionsverhandlungen, aber weniger noch den anstehenden Koalitionsverhandlungen, sondern dem, was dann effektiv getan wird, Wirtschaft zu stärken, um all diese Themen erfolgreich anzugehen. Und da sind eine Menge an Handlungsfeldern, die wir alle kennen. Und wo das Gute eigentlich ist, dass die Grundanalyse eigentlich steht. Wir wissen alle, was die Themen sind. Die Wirtschaft ist absolut in diesem globalen Kampf von fehlendes Exportmodelle, Zölle, ist die Wirtschaft mit genügend Themen gegangen. Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte. Denken Sie nur an die Wettbewerbsfähigkeit unserer E-Autos in einem vor allen Dingen China-dominierten Markt. Wir haben eine Vielzahl von Themen, die die Wirtschaft aufholen muss, nachholen muss. Und da müssen wir alles tun, ihnen dafür die notwendige Beinfreiheit zu geben. Als allererstes geht es meines herum darum, dass wir eine neue Definition des Rolle des Staates und der Unternehmen haben. Die Rolle des Staates muss sein, sich auf die Infrastruktur zu konzentrieren, richtige politische Zielvorgaben zu machen, Stichwort CO2, aber die Rahmenbedingungen in der Umsetzung nicht durch einen Kontrollwahn und durch Bürokratie zu verlangsamen oder gar zu behindern. Denken Sie an Genehmigungsprozesse etc. pp., Stichwort Bürokratieabbau. Das ist das allererste, was grundsätzlich angegangen ist. Das muss sozusagen in diesem Thema stehen. Unternehmer verdienen Vertrauen. Und wenn sie Vertrauen enttäuschen, dann gibt es dafür Gerichte, dafür gibt es Verfahren, dafür gibt es Responsibility. Aber wir können nicht in eine Planwirtschaft abrutschen. Und da haben wir viele, viele Dinge in den letzten Jahren gesehen, die so nicht funktionieren und wo wir auch im weltweiten Wettbewerb ein wirklicher Outlier sind. Wir können nicht unsere Wirtschaft noch mit an den Start eines 10-Kilometer-Laufes geben und ihnen dann noch eine schwere Bleiweste umhängen. Das macht keinen Sinn. Das wäre für mich das Erste. Das Zweite ist, wir müssen den Unternehmen die Anpassungsprozesse jetzt erlauben, so bitter wie das ist, denken Sie an Stellenstreichung, denken Sie an die Diskussionen über Produktionsstandorte. Diese Diskussion gehört auf die betriebliche Ebene. Das muss ausgehandelt werden. Und das Dritte ist, wir sind alle daran interessiert, dass wir die Standortvorteile wieder nutzen. Da würde ich nicht in Sack und Asche gehen. Wir sind immer noch ein Land mit einem verlässlichen Rechtssystem. Wir sind immer noch ein Land, wo wir Cluster haben. Denken Sie an Baden-Württemberg, Sie haben es eben erwähnt. Wir haben viele Clusterbildungen, wo wir sowohl vertikale als auch horizontale Tiefen haben. Nehmen Sie Gesundheitswesen, nehmen Sie KI, wenn Sie an Heilbronn denken. Nehmen Sie unsere Universitäten im Land. Wir haben hochgut ausgebildete, hochmotivierte Mitarbeiter. Und wenn es uns gelingt, diese drei Dinge zusammenzukriegen, nämlich Unternehmer, Unternehmer sein zu lassen, an Standortthemen arbeiten, in Infrastruktur jetzt umzusetzen, zu investieren, ich glaube, dann sind wir im weltweiten Wettbewerb gut positioniert. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt sagen. Wir gucken im Moment fasziniert auf die chinesischen E-Autos. Wir gucken fasziniert auf eine Regierung, egal was man von der hält, die einfach macht in den USA, wo die Wirtschaftszahlen durch die Decke gehen, am Ende ein unternehmischer Spirit herrscht, egal mit welchem Unternehmen Sie in den USA sprechen, die können vor Selbstbewusstsein nicht mehr laufen. Aber wir haben keinerlei Grund, das erstmal als eine nicht zu gewinnenden Wettbewerb zu sehen. Warum? Wer möchte im Ernst in den USA in dieser tief gespaltenen Gesellschaft leben? Wer möchte nicht sehen, dass diese Zollpolitik in eine wirkliche schwierige Situation für die amerikanischen Konsumenten läuft? Wir wissen, dass China ein Demografieproblem hat. Dagegen ist unsers ein laues Sommerlüftchen. Und wir wissen, dass auch in China ganze große Teile, denken Sie an den Immobiliensektor, sehr stark am Boden sind. Insofern machen wir uns auf den Weg, gerade in Baden-Württemberg. Und mit diesen drei Punkten hätte ich keinerlei Sorge, dass wir nicht eine gute Chance haben, deutlich besser am Ende 25 zu stehen, Ende 26, Ende 27.
Das will ich mal aufgreifen, Herr Neske. Das war ja ein klares Plädoyer, was zu tun ist. Und dann gibt es wahrscheinlich zu jedem dieser Punkte noch viele, viele Verästelungen und Detailfragen und sicherlich auch Dilemmata, in denen wir drinstecken.
Ja.
Sie haben ja auch sicher nicht gesagt, dass das einfach wäre, aber Sie haben einfach mal das Pflichtenheft skizziert. Beim Thema Bürokratie sind sich, glaube ich, alle sehr schnell sehr einig, zumindest auf abstrakter Ebene. Wir haben ja deswegen ganz bewusst auch in Baden-Württemberg, das war auch dem Ministerpräsidenten sehr wichtig, zusammen mit vielen Verbänden auch eine Initiative, eine sogenannte Entlastungsallianz gestartet. Es geht immer mehr. Wir wollen da ambitioniert dranbleiben. Wir wissen aber auch, das Land Baden-Württemberg hat ungefähr 6, 7, vielleicht 8% der Regeln sich selbst auferlegt. Der Großteil kommt natürlich von der Bundesebene, zum Teil auch von der Europäischen Union, beziehungsweise größtenteils zunehmend von der Europäischen Union. Und da war ja die Tage zu lesen und zu hören, dass jetzt dort, wo man die Bürokratieschraube einfach deutlich überdreht hat, dass da jetzt einfach etwas zurückgestutzt wird. Ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist, denn zwischen Lähmung, Sie sagten eben sehr schön, die Bleiweste, die man sich unnötigerweise anlegt, und der Kettensäge auf der anderen Seite, muss es ja auch irgendwas Vernünftiges dazwischen geben. Haben Sie ja das Vertrauen, dass das jetzt in die richtige Richtung geht? Ist da der Groschen gefallen oder glauben Sie, das ist noch nicht allen bewusst, worum es da gerade geht?
Gut, ich war ja in den letzten Jahren auch in den Diskussionen hier in Baden-Württemberg immer wieder involviert, und man sieht daran, wenn man sich frühzeitig auf den Weg macht, das haben ja nicht alle Länder so, dann ist man schon mal ein Stück weiter, egal wie hoch der Prozentsatz am Gesamtproblem ist. Das Zweite ist, ich glaube, wir brauchen auch von der neuen Bundesregierung ein neues Selbstbewusstsein in Europa. Europa kommt ja nicht über uns, und Europa ist ja nicht etwas, was sozusagen Gott gegeben ist. Wir sind der größte Nettosteuerzahler in die europäische Gemeinschaft. Ganz Europa leidet, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie leidet und damit das Wirtschaftswachstum als Lokomotive in Europa nicht da ist. Das heißt, auch dort können wir selbstbewusst aufbringen. Wir wissen, denken Sie an das Thema Automobilindustrie, das haben wir in den letzten Monaten gemacht. Und ich kann nur sagen, das sollten wir weiter tun. Wir sollten Europa aktiv mitgestalten, auch an dem Punkt. Und das, was ich da sehe, ist erstmal ermutigend jetzt und viel mehr, als wir vor einem Jahr hatten. Und insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass, wie Sie sagen, zwischen einer Bleiweste und einer Kettensäge, Wir haben es an uns, dass nicht irgendwann einer mit der Kettensäge kommt. Und das sollten wir verhindern. Und da bin ich eigentlich zuversichtlicher. An manchen Stellen geht es noch viel zu langsam. Es wird am Ende nur zählen, was bei den Unternehmen effektiv ankommt. Egal, ob es aus Stuttgart kommt, aus Berlin oder aus Brüssel. Und insofern, das wird am Ende zu messen sein. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Aber Bürokratie, glaube ich, dort sind wir am meisten im Agreement. Dort gibt es die größte Win-Win-Situation. Ja, auch da gibt es Dilemmata. Wo kann ich trauen? Wo muss ich doch kontrollieren? Aber am Ende des Tages wird das wahrscheinlich von allen Problemen noch am einfachsten zu lösen. Weil ganz ehrlich, da ist weder Herr Putin dran schuld, noch Herr Trump. Und beide können uns da nicht reinreden. Das haben wir ganz alleine in der Hand.
Ich habe die Erfahrung gemacht, was Schnelligkeit angeht, in den letzten Jahren auch. Es geht ja was, wenn der Druck enorm hoch ist. Das ist, man muss vielleicht sagen, leider, aber auch das ist Realpolitik, das zur Kenntnis zu nehmen. Das Learning, wenn Politik enorm unter Druck steht, dann geht auf einmal sehr viel. Sie erinnern sich an das vom Noch-Kanzler ausgegebene Deutschland-Tempo bei den LNG-Terminals, in dem man sehr viel Rechtsnormen einfach mal außer Kraft gesetzt hat. Vielleicht haben wir in der Rückschau auch ein Gelegenheitsfenster verpasst, das auf andere Bereiche zu übertragen. Denken Sie an den Netzausbau, der für uns in Baden-Württemberg enorm wichtig ist, der nicht nur sehr lange dauert, sondern auch ein sehr teures Anliegen ist, weil die Kabel meistens unterirdisch verbuddelt werden. Also vielleicht ist da auch mehr Mut von der Politik insgesamt gefragt, einfach auch günstigere und schnellere Varianten sich immer wieder vorzunehmen. Das ist ein Thema, was wir aus Baden-Württemberg, aus der Regierung heraus auch immer wieder bei den entsprechenden Stellen im Bund adressieren. Einfach mal, um ein Beispiel zu nennen. Aber ich will einen Punkt von Ihnen auch nochmal aufgreifen und den verstärken, Herr Neske, nämlich Sie sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt einfach nur mit den Mundwinkeln nach unten rumzustehen, sondern es gibt ja auch jede Menge Grund für Zuversicht. Und Sie haben vor allem die Forschungslandschaft angesprochen. Ich finde, das kann man nicht oft genug wiederholen. Baden-Württemberg gibt über 5,5% seines BIPs, also seiner Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung aus. Ich will mal sagen, wir als Land leisten unseren bescheidenen Beitrag. Jeder dritte Euro des Landeshaushalts geht in die Themen Bildung, Forschung, Hochschulen, Innovation. Deswegen haben wir auch 70 Hochschulen in der Fläche, viele Exzellenzuniversitäten und genau diese Cluster, die Sie erwähnt haben, die sich über das Land von Karlsruhe nach Heidelberg, runter zum Bodensee, nach Ulm und natürlich auch im Großraum Stuttgart manifestieren. Und Sie hatten auch explizit noch Heilbronn hervorgehoben. Das ist die eine Seite, aber es ist vor allem natürlich die Forschung und Entwicklungsaktivität der Unternehmen, die ihren Beitrag zu dieser enorm hohen Quote leisten. Und das spricht ja immer noch dafür, dass ein rohstoffarmes Land, was wir ja sind, das müssen wir einfach akzeptieren und zur Kenntnis nehmen, trotzdem noch jede Menge Dynamik, Innovation und Lust auf Zukunft, wenn ich das mal so formulieren darf, entfalten kann. Und ich glaube, genau diese Strukturen, die müssen wir stärker politisch unterstützen und uns weniger in Klein-Klein einzumischen oder zu regulieren. Aber sowas geht nur, Herr Neske, das wissen Sie als Banker genauso gut wie ich als Finanzminister, nur mit dem Geld, mit dem Schmierstoff für Transformation und für Innovation. Und da will ich mit Ihnen jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch mal ein bisschen in die Tiefe bohren. Es gab ja oder es gibt seit Monaten oder so auch nach Jahren den Tanz um das goldene Kalb. Wie hast du es mit der Schuldenbremse? Ich persönlich habe ich an der Stelle hier auch schon an vielen Stellen immer wieder dokumentiert. Darf ich auch einen vergangenen Podcast verweisen, den ich mit dem Ex-Ministerpräsidenten und Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, einer der Väter der Schuldenbremse, auch mal geführt habe. Gerne auch noch mal reinhören. Weil ich glaube, es hat an Aktualität nicht eingebüßt. Ich bin ein Anhänger der Schuldenbremse. Ich glaube, Politik muss auch finanzielle Grenzen haben, sonst lastet man künftigen Generationen zu viele Schulden auf. Auch die werden genug Herausforderungen haben. Gleichzeitig sind wir Realisten genau und man sieht ja auch in der politischen Landschaft, dass jetzt mit neuen Mehrheiten auf einmal die Diskussion anders geführt wird als noch vor wenigen Wochen, dass zum Beispiel vor allem die dringliche Aufgabe der Verteidigungsausgaben, also ein mögliches neues Sondervermögen für die Bundeswehr, man kann in der Presse lesen, 200 Milliarden oder mehr, die kann man halt mal nicht ebenso im Haushalt durch ein bisschen Umschichtung sich rausschwitzen. Und die Frage ist, wie können wir eigentlich in Zukunft die finanziellen Spielräume für nicht nur die Bundesregierung, sondern auch für uns als Land, aber auch für die Kommunen, die große Aufgaben haben, zu schaffen, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn wir sehen ja auch, Herr Neske, das wissen Sie viel besser als ich, dass einige Länder, vor allem auch die USA, auf absehbare Zeit wahrscheinlich Probleme bekommen aufgrund ihrer hohen Staatsverschuldung. Es gilt sicherlich auch für einige Länder in Europa. Denken wir an Frankreich oder an Italien. Und gleichzeitig können wir uns ja nicht fesseln mit einer sehr strengen Schuldenbremse und ich sag mal, einfach die Dynamik in der Welt an uns vorbeifahren lassen. Da würde mich einfach nochmal Ihre Meinung interessieren. Wie schauen Sie da drauf? Ist die schwäbische Hausfrau noch das richtige Vorbild oder ist es vielleicht die schwäbische Unternehmerin oder von mir aus auch die badische Unternehmerin, die auch mal zu ihrer Hausbank geht, einen Kredit aufnimmt, um ihr Dach zu sanieren, einfach weil es langfristig sinnvoll ist? Wie schauen Sie da drauf?
Ja, lassen Sie uns bei der schwäbischen Hausfrau oder bei dem schwäbischen Hausmann bleiben. Ich glaube,
den gibt es auch ganz gendergerecht, völlig zu Recht.
Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Die Frage ist, ich brauche oder es macht Sinn, Schulden aufzunehmen, wenn ich Investitionen tätige, deren Cashflows oder deren langfristigen Nutzen sich dann wieder umsetzen in entsprechende Schuldentilgungstätigkeiten. Und die Frage ist halt, wo ist da die Grenze? Und irgendwann sind sehr schlaue Leute zu der Auffassung gekommen, dass allein aufgrund der demokratischen Grundprozesse die Thematik, dass Schulden am Ende sehr konsumtiv genutzt werden, einfach eine natürliche Grenze brauchen, weil sonst die Handlungsfähigkeit des Staates irgendwann eingeschränkt ist. Sie haben jetzt Amerika genannt, eine hochdynamische Wirtschaft, und trotzdem sind die am Rande ihrer Finanzierbarkeit der Schulden. Sie haben einige europäische Länder genannt. Das Zweite ist, es gibt eine Frage von Generationengerechtigkeit, weil im Beispiel des schwäbischen Hausmanns oder der schwäbischen Hausfrau, es ist ja nicht so, dass die schwäbische Hausfrau dann ihren Enkeln überlässt, diese Schulden irgendwann zurückzuzahlen, sondern im Allgemeinen gibt es Tilgungspläne über 10, 15, 20 Jahre, in denen das zurückgeführt wird. Wir werden das unseren Kindern hinterlassen. Und wir hinterlassen unseren Kindern schon eine nicht durchfinanzierte Rentenversicherung und Sozialversicherung. Und da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, darüber muss man als erstes sich immer wieder klar sein. Und als Banker könnte ich sagen, Schulden finde ich super, kann ich Geld verdienen, kriege ich Zinsen. Aber wir wissen, am Ende zahlt es die nächste Generation. Deswegen hohe Zurückhaltung da, das wäre meine erste Aussage. Die zweite ist, bevor ich Schulden mache, gucke ich mal, wo sind denn Möglichkeiten, Gelder anders zu verwenden. Es ist ja nicht so, dass wir in einem Niedrigsteuerland leben. Wir haben Rekordeinnahmen. Klammer auf, die werden jetzt abschmelzen wegen des fehlenden Wirtschaftswachstums. Da sind wir wieder bei den Unternehmen. Geht es den Unternehmen schlecht, wird es am Ende uns allen nicht gut gehen. Aber es ist ein fairer Punkt, dass erstmal nach Umschichtungen und Prioritäten gefragt wird. Und da passiert mir noch zu wenig. Und ich glaube, da muss man dringend dran. Der dritte Aspekt, der ganz selten diskutiert wird, ist Effizienz. Es macht keinen Sinn, Riesengeldbeträge aufzunehmen und Schulden zu machen, wenn ich die dann nicht effizient an den Punkt bringe. Wir kennen alle Förderprogramme der Vergangenheit. Ich will gar nicht Digitalisierungsinitiativen an den Schulen und Sonderprogramme nennen, die am Ende nicht abgerufen werden, weil wir gar nicht in der Lage sind, Genehmigungsverfahren, entsprechende Prozesse, Produktionskapazitäten zu haben. Das heißt, Effizienz und Effektivität ist ein unfassbarer Kosteneinsparungseffekt. Wenn ich es schaffe, einen Bahnhof in 40 Jahren zu bauen, dann darf ich mich halt nicht darüber wundern, dass die Kosten vierfach, fünffach, zehnfach so hoch werden. Wenn ich das Ganze in 5 Jahren über die Bühne bringe, dann habe ich schon alleine Geld gespart. Das ist unendlich. Das wären aus meiner Sicht alle Grundvoraussetzungen. Und dann muss ich natürlich über diese Schuldenbremse reden, nämlich in welcher Form kann ich jetzt diese akkumulierten Probleme, die wir unglücklicherweise über viele Jahre angehäuft haben, Infrastrukturinvestitionen. Sie haben eben die Netzfrage gestellt, die Frage in unseren Schulen, die Frage der Bahninfrastruktur, die Frage der öffentlichen Infrastrukturen genannt. Auch da ist wieder Effizienz gefragt. Wir können gar nicht so viel Schuldenprobleme haben, wenn wir es uns leisten können, die Kabel unterirdisch zu verlegen, wenn die Not so am Mann ist. Und wir haben am LNG-Terminal gesehen, es geht unglaublich viel effizienter. Und dann ist dann die Frage, in welchen Stellen nehme ich investitative Schulden an? Da sollten wir kein Schwarz-Weiß-Denken haben. Das ist, glaube ich, Ihr Punkt. Und da sollten wir offen sein. Aber erst, wenn die ersten drei Themen gesetzt sind. Und ich glaube, jedes Unternehmen würde als allererstes die drei anderen Themen nehmen, weil jedes Unternehmen weiß, natürlich kann ich Schulden aufnehmen, aber ich muss sie am Ende wieder finanzieren. Erstmal die Zinsen. Dann wird die Zinslast irgendwann so hoch, dass ich gar keine Bewegung mehr habe. Gucken Sie nach Amerika. Und dann kommt irgendwann, dass jemand fragt, bist du überhaupt noch in der Lage, zurückzuzahlen? Und diese Frage werden unsere Kinder und unsere Enkel kriegen. Und deswegen sollten wir es genau in dieser Reihenfolge machen. Und ich glaube, wenn alle Ebenen ernsthaft angegangen werden, was schmerzhafte Diskussionen und Verzichtdiskussionen sind, dann sollten wir auch über die Schuldenbremse reden.
Herr Neske, vielen Dank für eine sehr klare, auch eine sehr differenzierte Aussage. Wir sind da, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Es wird am Ende meines Erachtens wie immer eine Mischung unterschiedlicher Ansätze sein. Und ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, dass man gerade bei großen, bei gigantischen Infrastrukturinvestitionen, ja, wenn man eine neue Wasserstoffinfrastruktur oder dergleichen aufbaut, dass auch eine Infrastruktur, von der künftige Generationen profitieren, man auch die Finanzierung über einen längeren Zeitraum erstreckt, weil wir haben leider die Erfahrung gemacht, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, das ist einfach auch realistisch zur Kenntnis zu nehmen, dass wenn Politik Prioritäten setzen muss, schnelle, konsumtive Transfers oft attraktiver und lukrativer sind als vielleicht die langfristige Investition, von der ich kurzfristig erst einmal nichts unter Vermarktungsgesichtspunkten zu haben. Und deswegen muss man schauen, wie man diese beiden Logiken zueinander bekommt, ohne sozusagen komplett eine Schuldenbremse aus dem Weg zu räumen, weil dann ist alles prioritär und dann kennt es kein Halten mehr. Ich glaube, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und Sie haben was anderes sehr Wichtiges gesagt. Ich glaube, Einsparung und Priorisierung, das hängt miteinander zusammen. Wir als Staat müssen schauen, wie wir effizienter, wie wir digitaler, wie wir agiler werden. Übrigens genauso wie Sie als Bank, Sie als Unternehmen stellen sich ja die gleichen Fragen wie wir als öffentliche Verwaltung. Ich für meinen Teil zum Beispiel werde es alleine schon aus Demografiegründen machen müssen, weil wir in der Steuer- und Finanzverwaltung in den nächsten 10 Jahren etwa 30% der Kolleginnen und Kollegen verlieren werden. Das heißt, wir müssen automatisch auf Automatisierung setzen, sonst kriegen wir den Workload nicht gestemmt. Ich will aber auch eines sagen. Und ich weiß, ich mache mich damit nicht sonderlich unbeliebt. Ich glaube, man wird sicherlich auch einen Tribut der jetzigen Generation auf die eine Art oder Weise irgendwie fordern. Ja, ich hatte gelesen, in der Presse gab es jetzt die ersten Ideen. Ich habe das mal vor 3 Jahren geäußert, habe einen kleinen Shitstorm geerntet, eines Verteidigungs- oder eines Sicherheitssolis. Die Dänen haben es übrigens anders gemacht. Die sind an Feiertage gegangen, haben Feiertage gestrichen. Da kriegt man natürlich nicht Applaus, das ist irgendwie klar. Aber ich glaube auch, solche Fragen werden wahrscheinlich mit auf den Tisch kommen, wenn es große Lösungen am Ende geben muss, wie wir solche großen Fragen wie die Verteidigung, und da reden wir über mehrere im dreistelligen Milliardenbereich Beträge, auch finanziert und gestemmt bekommen. Herr Neske, ich will abschließend nochmal eine letzte Frage von Ihnen um eine Einschätzung bitten. Und zwar, wir haben anfangs auch mal kurz über das Thema Klimaschutz gesprochen. Und das ist ein Thema, was zu kurz gekommen ist in der öffentlichen Debatte, wo wir aber schon den Eindruck haben, das Thema ist natürlich etwas, was uns weiter beschäftigen wird. Das ist ja klar, Klimawandel bedroht den Wohlstand. Wir haben das mit den Hochwassern hier gesehen. Wir haben die Brände in den Vereinigten Staaten gesehen. Wir haben gesehen, dass auch das Thema nachhaltige Finanzen, also Green Finance, Sustainable Finance, ein großer Trend am Kapital- und am Finanzmarkt war. Wir sehen jetzt aber auch, dass in den USA dem Thema sehr stark, auch aufgrund des Regierungswechsels, wieder stärker der Rücken zugewandt wird. Wie schauen Sie da drauf? Ist das Thema, bleibt das Thema aktuell, bleibt das Thema groß? Weil ich glaube, der Finanzmarkt muss ja auch seinen Beitrag dazu leisten. Oder wird das fossile Zeitalter gerade verlängert? Wie stellen Sie sich da auch als Banker auf an der Stelle?
Ja, ich finde das eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Wir haben CEOs von großen Anlagegesellschaften in den USA gesehen, die Brandbriefe an jeden DAX-CEO geschrieben haben, wenn ihr nicht innerhalb von so und so vielen Jahren klimaneutral seid, dann werden wir alle eure Aktien verkaufen, und gefühlte 2 Jahre später feiert sozusagen das genaue Gegenteil wieder Oberhand. Und angesichts der Probleme, die wir eben diskutiert haben, kann es durchaus sein, dass angesichts der vielen aktuellen Probleme, die viel näher und kurzfristiger sind, siehe Verteidigungsfähigkeit, siehe die Frage Wirtschaftswachstum, die wirklich langfristigen Themen, die ja auch unsere Jugendlichen vor ein paar Jahren auf die Straße zurechtgetrieben haben, dass die aus dem Blick geraten. Deswegen wird es jetzt für uns in Europa ankommen, dass wir Maß und Mitte weiter halten. Und das heißt, dass wir von unnötigen Themen Abstand nehmen. Das ist vor allen Dingen aus meiner Sicht das gesamte Reportingwesen an der Stelle. Wir müssen über CO2-Preise reden. Wir brauchen höhere CO2-Preise für die Transformation. Alles andere ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nachhaltig. Aber gleichzeitig versuchen, Europa in einem Mittelweg zu halten. Und da ist jetzt eine gute Chance. Wir haben das in der Defense Thematik gesehen. Es hat eine lange Diskussion gegeben in der ESG-Diskussion. Was ist die Rolle von Defense? Wir haben jetzt aus meiner Sicht eine viel, viel bessere, abgewogene Thematik. Wenn uns das auch in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik gelingt, dann ist Wirtschaftswachstum eine Grundvoraussetzung und kein Widerspruch, dass wir diese langfristigen Probleme machen. Ich mache mir da Sorgen. Es wird nicht einfach, diesen Mittelkurs jetzt zu halten. Aber ich glaube, dass das am Ende der Erfolgsweg ist, wie in jedem Unternehmen. Ich muss manchmal mit der Feuerwehr durchs Gelände rasen, aber ich muss meine langfristigen Investitionen, die langfristigen Themen, muss ich auch langfristig angehen. Und insofern sind wir alle beteiligt da. Wir werden als Bank unseren Beitrag da leisten. Und ich bin sicher, dass das am Ende der richtige Weg ist. Die Feuer von Los Angeles waren, glaube ich, ein Fanal in Amerika, was aber nicht zündet. Und wir sollten uns da ein Beispiel nehmen. Aber wir sollten auch sehen, dass nicht jede Kleinigkeit, die wir in Europa regulieren, am Ende das Weltklima rettet. Lassen Sie uns an der Transformation unserer Netze, unserer Energieversorgung, der Grundlastversorgung. Die Energiewirtschaft braucht eine glaubhafte Rahmenbedingungen politisch für Grundlastversorgung. Sie kennen das. Lassen Sie uns daran arbeiten, aber diese Ziele auch nicht aus dem Weg machen. Und wenn wir das in einer guten, abgewogenen Thematik hinbekommen, dann werden wir am Ende sehen, dass Europa vielleicht viel besser dasteht als Amerika, was von einem Extrem ins andere rutscht.
Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, Kurs zu halten und sich von Entwicklungen, auch wenn man ein langfristiges strategisches Ziel hat, auch nicht vom Kurs abbringen zu lassen. Aber es mit Maß und Mitte, mit wirtschaftlicher Vernunft anzugehen, glaube, das ist die richtige Philosophie. So handhaben wir das auch als Land. Wir haben ja auch unsere Assets, die wir als Pensionsanlagen am Kapitalmarkt angelegt haben, vor 2 Jahren mit einem Gesetz dahingehend aktualisiert, dass wir in Line mit den Pariser Klimazielen sein wollen. Auch wir halten an der Stelle natürlich Kurs und wollen die Unternehmen belohnen, die sich zumindest auf den Weg gemacht haben, die Transformation ernst zu nehmen und am Ende auch, glaube ich, für neue Wettbewerbsfähigkeit am Standort Baden-Württemberg sorgen. Rainer Neske, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Das war eine große Tour, einmal um den Globus und zurück wieder zum Mittelständler ganz vor Ort in Baden-Württemberg. Es ist einfach spannend zu hören, wie die großen und die kleinen Dinge zusammenhängen. Das macht es ja auch so spannend, macht es auch schwierig. Ich glaube, wir haben gemerkt, wir haben große Aufgaben vor uns, aber es gibt auch jede Menge Grund, berechtigten Grund für Zuversicht, aber eben auch die Ärmel hoch zu krempeln und anzupacken. Anders wird es nicht gehen. Ich bedanke mich einfach für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank, ich bedanke mich bei Ihnen.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.